Als Pfarrer erlebt man ja so mancherlei. Und so erzählt man sich von einem Kollegen folgende Geburtstagsbesuchsgeschichte. Ein Kollege steht an der Haustüre und klingelt, es verstreicht etwas Zeit, als es plötzlich aus der Sprechanlage tönt: Bist du es, mein Engelchen? Der Pfarrer stutzt etwas und meint dann: Nein, ich bin's nicht, aber von derselben Firma. Der für heute vorgegebene Predigttext erzählt uns auch eine Engelgeschichte. Eine Engelgeschichte aber ganz anderer Art. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Buch der Apostelgeschichte, Kapitel 12, die Verse 1 bis 17. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es, und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich aus der Hand des Herodes errettet und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf: Es wäre so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkünde dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Mit 4 Punkten möchte ich diese Erzählung stark machen. Ausgeliefert, abgeliefert, beliefert und überliefert. Das erste: ausgeliefert. Wir schreiben das Jahr 43 nach Christus. Seit 2 Jahren regiert Herodes Agrippa in Israel, ein Enkel jenes Herodes, den wir aus der Geburtsgeschichte von Jesus kennen. Außenpolitisch läuft alles bestens für ihn, innenpolitisch steht er unter Druck, indem die jüdische Obrigkeit ihm laufend vorwirft und unterstellt, er sei kein rechtgläubiger Jude. Und deshalb unternimmt Herodes alles laufend immer wieder, um ja auch seine Rechtgläubigkeit zur Schau zu stellen. Und dazu kommt ihm die christliche Gemeinde gerade gelegen. Persönlich hat er als hellenistischer Schmalspurjude mit den Christen überhaupt nichts am Hut und überhaupt kein Problem mit ihm, das ist ihm völlig Schnutz. Aber er merkt, dass die Juden ein Problem mit den Christen haben. Und das macht er sich zunutze, indem er jetzt sich bei den Juden beliebt machen will, indem er den Christen zeigt, wo es lang geht. Und hier knüpft unser Bibeltext heute an. Jakobus, wie Johannes, ein Sohn des Zebedäus und Jesus Jünger, war inzwischen Gemeindeleiter geworden, und das macht ihn für Herodes Agrippa zum gefundenen Opfer. Als er merkt, wie öffentlichkeitswirksam die Hinrichtung des Jakobus war und beim Volk ankommt, lässt er gleich den zweiten Gemeindeleiter Petrus verhaften und wartet mit der Hinrichtung nur noch das Passafest ab, um die Juden nicht zu brüskieren. Dafür hat er ja danach dann auch die perfekte Prachtkulisse, in dem alle Pilger, die zum Fest gekommen sind, noch in Jerusalem sind, um vor aller Augen in dieser Prachtkulisse auch Petrus einen Kopf kürzer zu machen. Vers 4, als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, 4 Wachen von je 4 Soldaten ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. Die Situation des Petrus lässt sich mit einem Wort zusammenfassen, ausgeliefert. Ausgeliefert, kein Ausweg in Sicht. Und das mussten die ersten Christen schneller begreifen, als ihnen lieb war. Wer sich zu Jesus bekennt, wie wir es vor 2 Wochen in der Predigt miteinander durchbuchstabiert haben, in Glaube, Liebe, Hoffnung lebt und wie letzte Woche dies konsequent tut in der Kraft des Heiligen Geistes, hat trotzdem nicht automatisch Sicherheit, Wohlergehen, Gesundheit, Anerkennung und Frieden gepachtet. Auch zum Leben eines Christen gehört die Entdeckung der Ausweglosigkeit und die Feststellung, dass wir Dinge nicht im Griff haben. Oder um es mit einer Liedzeile Martin Luthers zu sagen, mit unserer Macht ist's nicht getan. Das erleben Christen in aller Welt tagtäglich, indem sie wie die Urgemeinde damals verfolgt werden. Mit unserer Macht ist nichts getan. Es bestimmt aber auch unser eigenes Leben. Wir können manches dazu beitragen, aber es nicht machen, dass ein beruflicher Weg gelingt. Wir können es nicht machen, das buchstabieren nicht wenige in unserer Gemeinde in dieser Zeit gesundheitlich durch. Wir können es nicht machen, dazu beitragen, aber nicht machen, dass unsere Kinder einen Weg gehen, von dem wir ungeteilt sagen, das ist ein guter Weg. Aus unserer heutigen Erzählung und der Feststellung Luthers, mit unserer Macht ist nichts getan, möchte ich 2 Dinge stark machen, daraus lernen. Das eine ist eine Haltung der Dankbarkeit. Der Dankbarkeit für so vieles, was wir genießen. Ein Leben in Freiheit, in einem Land mit demokratischen Werten, Familie, Gesundheit, Beruf, einen Urlaub, Leben in seiner Vielfalt und schließlich unseren Glauben. Danke, Jesus. Ein zweites, das ich aus diesem geschichtlichen Hintergrund unserer Erzählung lernen will: Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. So lasen wir ja von Herodes Zitat, denn er gedachte, Petrus nach dem Fest vor das Volk zu stellen. Herodes denkt und Gott lenkt und wie Gott lenkt. Und deshalb gehört zur einen Wahrheit, mit unserer Macht ist nichts getan. Auch die andere Wahrheit, die Petrus am Schluss seines ersten Briefes formuliert, ihm gehört die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deshalb auch konsequent auf das erste ausgeliefert, das zweite abgeliefert vom Vorrecht des Gebets. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Der ausgelieferte Petrus wird von den Gemeindegliedern im Gebet bei Gott abgeliefert, zu Gott gebracht. Sie können nichts für ihn tun. Den Mächtigen stehen sie ohnmächtig gegenüber. Auch wie wir so oft nur Ohnmacht empfinden, wo Menschen durch schweres Leid müssen. Aber das, was sie können, tun sie. Den Ausgelieferten im Gebet bei Gott abliefern, ihn Gott hinlegen. Und dann wird aus Ohnmacht plötzlich Macht. Wieder die Macht der Mächtigen und der Mächte dieser Welt besteht die Macht der Ohnmächtigen im Gebet. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und bis in die Grammatik hinein wird etwas vom Schatz des Gebets deutlich. Wenn wir lesen, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Das Gebet ist unser aber wieder die Ausweglosigkeit. Das Gebet ist unser Aber wieder all das, was uns das Leben schwer macht und was uns gefangen nimmt. Indem Lukas uns diese Begebenheit überliefert, ermutigt er uns zu genau diesem Aber des Gebets. Bete und erwarte Großes von Gott. Gott ist nicht der Nikolaus, der uns alle Wünsche erfüllt. Diese Welt mit ihren vielfachen Nöten vergeht. Und das halten wir nicht auf. Zum Glück nicht, weil Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde vorbereitet und herbeiführen wird. Ohne alles Leid dieser Welt. Und doch ermutigt er uns so oft in seinem Wort zum vertrauensvollen Gebet, das Großes von ihm erwartet. Und das lebt uns die Urgemeinde vor. Bete und erwarte Großes von Gott für Menschen unserer Gemeinde. Bete und erwarte Großes von Gott für Menschen, die in Lebensumständen gefangen zu sein scheinen, gefangen sind, beruflich, gesundheitlich, in einer verfahrenen Beziehung oder in ihrer Einsamkeit. Lukas malt uns im heutigen Bibelwort einen Gott vor Augen, der Bindungen lösen kann. Warum sollte der, der im Gefängnis Türen öffnen und Fesseln lösen kann, nicht auch uns aus Bindungen befreien, die uns gefangen nehmen? Dass wir immer wieder in dieselben Verhaltensmuster fallen, mit denen wir Menschen wehtun oder nur auch von uns selbst enttäuscht sind. Wir haben einen Gott, der Bindungen lösen kann. So malt ihn uns Lukas heute vor Augen. Bete und erwarte Großes von Gott, gerade auch angesichts dieser Geschichte heute. Bete für die weltweite Gemeinde, in der so viele um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Und daran erinnert uns diese Geschichte auch. Bete und erwarte Großes von Gott für Menschen, die eine besondere Verantwortung tragen in unserem Ort, in unserem Land, weltweit. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Es ist 10 Jahre her, ein Kollege von mir im Albrecht-Bengel-Haus wechselte damals die Stelle und wurde Leiter des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes. Und so fahren wir damals zusammen als Familie nach Bad Liebenzell zu dessen Einsetzung. Auf der Autofahrt dort fragt dann eines unserer Kinder, wohlgemerkt damals alle noch im Kindergartenalter, wohin wir denn fahren? Ich antworte nach Bad Liebenzell. Dort wird mein Kollege als Leiter des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes eingesetzt. Kurze Denkpause auf der Rücksitzbank, dann die Nachfrage: Wo sitzt der ein? Nun ist eine Einsetzung zum Pfarrer in Waldorf-Häslach ja was völlig anderes und überhaupt nicht damit zu vergleichen, in Bad Liebenzell einzusitzen. Aber wenn man sich am Tag einer Investitur, einer Einsetzung eines wünschen dürfte, dann wäre es doch das. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Andersherum formuliert, wir können einpacken, wenn wir aufhören, betende Gemeinde zu sein. Und dabei geht es ja nicht nur um mich oder um uns Hauptamtliche oder darum, dass die Gemeinde betet und der Pfarrer dann ein Säge ist. Im Gegenteil, in den allermeisten Fällen ist es ja genau umgekehrt. Und gerade auch hier in Waldorf-Häslach mit einer so reichen Mitarbeiterschaft, in dem Sie an Ihrem Platz, in Ihren Beziehungen, in Ihren Aufgaben unendlich viel bewegen und ein Segen sind. Und wir alle miteinander sind es, die wir um diesen Segen beten. Weil nur Gott es schenken kann, dass aus dem, was wir tun, Segen wird. Und deshalb gehört es auch für mich zum pfarramtlichen Kerngeschäft, auch wenn es nicht im Dienstauftrag steht, dass ich für unsere Gemeinde bete. Und das verspreche ich Ihnen hiermit auch. Eine Gemeinde, von der es heißt, aber sie betete ohne Aufhören für ihn zu Gott, für sie, für ihre kommunalen und gesellschaftlichen und kirchlichen Verantwortungsträger. In solch einer Gemeinde werden dann auch nicht nur Engelchen an den Türen klingeln, sondern wie bei Petrus Engel eintreten. Und in einer Gemeinde, von der es heißt, sie betete ohne Aufhören zu Gott, werden sich wie bei Petrus damals nicht nur äußere Fesseln lösen, sondern auch innere Befreiung, innere Bindungen werden sich lösen und Menschen werden frei werden. Und wir werden miteinander nicht nur Geschichten lesen, sondern selbst erleben, die wir wie die junge Magd Rode in unserem Text selber kaum glauben können. Ausgeliefert, abgeliefert, beliefert. Gott erhört Gebet. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, passiert das Unglaubliche. Gottes Engel holt Petrus aus seinen Fesseln und aus dem Knast. Keine Nacht zu früh und keine Nacht zu spät. Gottes Hilfe kommt rechtzeitig. Faszinierend natürlich schon die Haltung des Petrus. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Petrus schläft wohl wissend, dass er am nächsten Tag einen Kopf kürzer ist. Ich glaube nicht, dass Petrus mit einem Engel gerechnet hat. Petrus schläft im Angesicht des Todes. Das ist christliche Gelassenheit. Eine Gelassenheit, die sich bei Jesus Christus geborgen weiß. Völlig unabhängig des biologischen Zustandes, gefangen, einsam, krank, in Todesnot. Was für eine Gelassenheit und was für eine Gewissheit, dass Gottes Hilfe über diese Welt hinausreicht. In der Kraft und im Frieden des Glaubens an Jesus Christus schläft Petrus so, dass der Engel das Licht anknipsen muss, Petrus in die Seite stoßen und diesen aus seiner Gelassenheit aufwecken, dass er sich auf die Socken macht. Was für Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass Gott seine Macht in unserem Leben erweist? Die Antwort unseres Textes ist eindeutig keine. Meine Ohnmacht ist die beste Voraussetzung für Gottes Allmacht. Ein bisschen witzig ist ja dann die kurze Schilderung am Hoftor. Rode, die Magd, erkennt den Petrus und ist so beglückt und verzückt, dass sie vergisst, die Tür aufzumachen. Völlig losgelöst springt sie zu den anderen und frohlockt, Petrus ist frei. Woraufhin die arme Magd ja nochmal ordentlich gebürstet wird, du bist von Sinnen, dir haut wohl den Vogel raus. Aber Rode besteht darauf, was nur noch mehr Spott auslöst, es wird sein Engel sein. Ist ja schon der Hammer. Da haben wir das erste christliche Gebetshaus. Rund um die Uhr beten sie unaufhörlich. Und dann können sie selbst nicht glauben, als eintrifft, worum sie gebetet haben. Ein Wunder und gleichzeitig auch tröstlich, wie und dass Gott trotzdem Gebet erhört. Und was für ein Zeichen seiner Güte, dass er gnädiger erhört, als wir es gelegentlich erbitten oder glauben. Viertens und letztens überliefert. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündet dies. Am Ende der Geschichte steht der Auftrag, das Erlebte weiterzuerzählen. Und in der Tat, wir wüssten nichts von diesem Wunder, wenn es niemand erzählt hätte. Und deshalb ist der Auftrag des Petrus bis heute ein Kerngeschäft der Gemeinde, dass wir einander die Wohltaten Gottes vor Augen malen, erzählen. Die Nöte dieser Welt können wir manchmal ja, aber oft nicht lindern, geschweige denn beheben. Aber was wir können, ist es miteinander den Blickwechsel zu üben. Von der Not auf den Gott, der größer ist als alle Not. Ausgeliefert, abgeliefert, beliefert, überliefert. Wo das geschieht, wird nicht nur der Pfarrer über die Sprechanlage begrüßt, bist du es, mein Engelchen, sondern werden wir es vielfach alle miteinander erleben. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein. Amen.